frohe und gesegnete Ostern. Ja, und herzlich willkommen im Lehrerzimmer auf Kontrafunk, unserer Sendung rund um Erziehung, Pädagogik und Bildungspolitik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Kerstin Kramer. Ja, Ostern ist das höchste Fest der Christenheit, aber trotzdem zeigt sich irgendwie, dass die grundlegenden Fragen zumindest auch aus dem Schulalltag verschwunden sind. Die Fragen nach Leid und Hoffnung und überhaupt danach, was Bildung leisten soll. Darüber sprechen wir in der heutigen Sendung in zweifacher Hinsicht. Zunächst geht es um die Frage, welche Bedeutung das Osterfest überhaupt noch für die Schule haben kann. Ist Ostern nur noch so eine Art Ferienrahmen, Frühlingssymbolik und Brauchtum oder steckt darin ein Bildungsgehalt, der weit über den Religionsunterricht hinausweisen kann? Dazu begrüße ich Privatdozent Dr. Axel Bernd Kunze, Schulleiter an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialpädagogik in Weinstadt. Im zweiten Gespräch geht es um die Inklusion in der Schule. Auch hier prallen Anspruch und Wirklichkeit aufeinander. Was geschieht, wenn politische Programme wichtiger werden als der nüchterne Blick auf das einzelne Kind? Darüber spreche ich mit Dr. Ricardo Bonfranchi, Heilpädagoge, Ethiker und langjähriger kritischer Begleiter der Inklusionsdebatte in der Schweiz. Zwischendurch hören Sie wie immer die Bildungsnachrichten der letzten Tage. Soweit die Themenübersicht und nun gute Unterhaltung mit der heutigen Osterausgabe des Lehrerzimmers auf Kontrafunk. Die meisten Menschen haben heute an Ostermontag frei. Viele genießen das verlängerte Wochenende. Aber was genau an Ostern eigentlich gefeiert wird, das können immer weniger noch selbstverständlich sagen. Und in der Schule zeigt sich das besonders deutlich. Osterhasen, das geht gerade noch, bei Auferstehung wird es dann schon schwieriger. Welche Bedeutung hat das Osterfest heute überhaupt noch in der Schule? Kann sie jungen Menschen noch erschließen, worum es an Ostern geht? Oder ist das Christliche dort längst so sehr an den Rand geraten, dass es die Sinnfragen junger Menschen einfach nicht mehr beantworten kann? Darüber spreche ich jetzt mit Privatdozent Dr. Axel Bernd Kunze. Er ist Schulleiter an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Weinstadt und er beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen von Bildung, Religion und Pädagogik. Herzlich willkommen, Herr Kunze, im Lehrerzimmer.
Ja, herzlich willkommen und frohe Ostern.
Ihnen auch. Ja, gehen wir doch gleich mal ganz grundlegend rein ins Thema. Welche Bedeutung kann denn das Osterfest für die Schule und für den Schulalltag ganz allgemein haben?
Also das Osterfest ist ja das wichtigste Fest im Kirchenjahr, auch wenn Weihnachten vielleicht scheinbar die größere Bedeutung hat, stellt auf jeden Fall ein zentrales Sinnangebot dar. Und ich denke, darüber sollten wir auch in der Schule sprechen, denn ich denke, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin für Sinnfragen ansprechbar sind, gerade auch in der jetzigen Zeit. Bei uns an der Fachschule spielt Ostern insofern eine Rolle, weil es sich auch immer verbindet, nicht nur mit dem Kirchenjahr, sondern auch mit dem Jahreslauf, Frühlingsanfang. Und das spielt in den Kindertageseinrichtungen eine große Rolle und wird dort auch regelmäßig thematisiert.
Jetzt sagten Sie ja gerade schon, in den Kindertagesstätten und in der Schule?
Ja, wir bilden ja Erzieher und sozialpädagogische Assistenten aus, die dann später eben in der Krippe, im Kindergarten oder auch in der Schulkindbetreuung arbeiten werden. Ich habe jetzt mehrere Praxisbesuche gemacht in der letzten Woche oder in anderthalb Wochen und da wurde sehr oft das Thema Frühling thematisiert. Und ich habe auch erlebt, dass man beides miteinander verbinden kann, über den Zugang vom Frühlingsanfang dann auch die Brücke schlagen kann zum Osterfest.
Wie erleben Sie denn den Umgang mit Ostern oder religiösen Themen in der Ausbildung der Erzieher und Pädagogen? Wird es irgendwie schwieriger, über religiöse Themen zu sprechen?
Also wir müssen sicherlich damit rechnen, dass die religiöse Sozialisation abnimmt. Das merkt man schon. Man muss auch mehr erklären, weil bestimmte Geschichten oder Hintergründe nicht mehr bekannt sind. Aber es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Bei uns geschieht das sehr stark über sogenannte schwere Themen. Dazu zählt eben auch der Umgang mit Tod und Trauer. Der Tod der Großeltern, das spielt in Kindertageseinrichtungen eine große Rolle. Insofern ist es auch wichtig, dass sich die angehenden pädagogischen Fachkräfte damit auseinandersetzen. Es hängt sehr viel davon ab, dass im Religionsunterricht ein entsprechender Beziehungsaufbau passiert, damit solche ja doch auch intimen Fragen behandelt werden können oder angesprochen werden können. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass es immer wieder auch zu persönlichen Einzelgesprächen kommt, die nicht unbedingt in der Klassengemeinschaft thematisiert werden, aber wo einzelne Schüler oder Schülerinnen dann auch das Gespräch suchen.
Wie gestalten Sie die Osterzeit in Ihrer Schule konkret?
Wir haben dieses Schuljahr etwas Neues versucht. Im vergangenen Jahr hatten wir Passionsandachten. Das heißt, kürzere Impulse, die in der Pause stattfanden, über die Passionszeit verteilt. In diesem Jahr haben wir gesagt, wir gestalten diese Woche vor den Osterferien, sodass jeweils am Ende der zweiten Unterrichtsstunde die Schulgemeinschaft zusammenkommt und dann von einer Klasse vorbereitet ein sogenannter Osterimpuls stattfindet, der eben auf das Osterfest hinführt. Und traditionell ist es so, dass wir am ersten Tag nach den Osterferien dann mit einem großen Ostergottesdienst den Unterricht wieder beginnen.
Würden Sie sagen, dass sozusagen der Gedanke der Auferstehung das Zentrale jetzt auch in der Vermittlung ist oder eher die Passionszeit davor?
Also es geht schon um Auferstehung, das steht im Vordergrund, auch jetzt bei diesen Osterimpulsen. Natürlich gehören Gründonnerstag und Karfreitag auch dazu, das kommt auch zur Sprache. Aber es geht vor allen Dingen darum, zu vermitteln, was Ostern vom christlichen Gehalt her bedeutet. Das ist eben mehr als Neuanfang im Frühling oder irgendwelche Aufbrüche, die wir immer mal wieder im Alltag erleben. Das können kleine Ostererfahrungen sein, die zu dem Thema hinführen. Aber wichtig ist uns schon, in dem Ostergottesdienst auch deutlich zu machen, was hier passiert, ist eben eine wirkliche Neuschöpfung. So wie es eben auch die Evangelien erzählen. Die Ostererscheinungen sind ja mehr als Erscheinungen oder Visionen, sondern es geht tatsächlich um die personale Begegnung mit einer Person, die vorher tot war, die am Karfreitag gestorben ist. Das sollte im Ostergottesdienst schon rüberkommen. Wir haben das im vergangenen Jahr thematisiert. Also ich muss dazu sagen, es nehmen auch die Kinder von dem benachbarten Kinder- und Familienzentrum teil mit einem szenischen Spiel, bei dem eine Raupe eine Rolle spielte. Das war sozusagen die Analogie, aber wir sind nicht dabei stehen geblieben, sondern es ging dann darüber hinaus tatsächlich auch zu der Ostererfahrung der Jünger zu kommen.
Sie sagten mir im Vorgespräch, das fand ich ganz interessant, dass muslimische Schüler es leichter fällt, über religiöse Themen zu sprechen als christlichen Schülern. Woher kommt diese Verlegenheit des Christlichen?
Ich glaube, es hängt viel damit zusammen. Natürlich gibt es auch unter den muslimischen Schülern eine Bandbreite, aber es hängt viel damit zusammen, wie eben Religion auch in der Familie gelebt wird, wie selbstverständlich Religion gelebt wird. Das betrifft auch christliche Schüler. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die religiösen Rituale, die Prägungen der jeweiligen Kirchenjahreszeit bei den orthodoxen Schülern, die wir auch haben, zumeist sind es dann griechisch-orthodoxe, sehr viel stärker noch vorhanden ist und dass die das auch sehr viel selbstverständlicher in den Unterricht einbringen. Bei muslimischen Schülern, ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, es war ja das Ende des Ramadans und ich hatte dann einen Praxisbesuch und da wurden dann Kekse gereicht. Nicht nur mir, sondern die Schülerin hat das eben in der Einrichtung, in ihrem Team dort begangen und hat eben was mitgebracht und gesagt, wir feiern eben heute Bayram. Und hat dann auch ganz selbstverständlich, ich habe dann nachgefragt, dann hat sie ganz selbstverständlich erzählt, dass sie jetzt am Freitag, ist ja ein Arbeitstag, aber am Samstag werde sie dann mit ihren Freunden und Mitschülerinnen, die eben auch muslimisch sind, dann abends noch feiern.
Wenn Sie gerade vom Ramadan sprechen, genau, es fiel die christliche Fastenzeit und der Ramadan dieses Jahr zeitlich zusammen. Wie haben Sie denn die Debatte um das Fasten muslimischer Schüler wahrgenommen, auch im Vergleich zu christlich fastenden Schülern? Also vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Mir kommt es so vor, als würde vor allen Dingen es um den Ramadan gehen, aber weniger um das christliche Fasten. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, es ist sicherlich so, dass die Fastenzeit bei uns unter den christlichen Schülern gar nicht thematisiert wird. Also im Religionsunterricht wird schon darüber gesprochen. Das gehört, wenn man sich mit dem Kirchenjahr beschäftigt, zusammen. Aber das spielt im Alltag keine Rolle. Bei den muslimischen Schülern ist es so, dass die durchaus erzählen, wenn sie für sich den Ramadan auch tatsächlich begehen und mitfeiern. Konflikte gibt es bei uns an der Schule jetzt nicht. Das mag anderswo anders sein. Das hängt sicherlich auch mit dem konfessionellen Charakter zusammen. Und wer sich eben für unsere Schule entscheidet, Schülerschaft ist genauso heterogen wie anderswo auch, aber der muss eben für sich schon mal die Frage geklärt haben, dass er das besondere christliche Profil der Schule mitträgt.
Aber wäre das nicht auch gerade eine Möglichkeit, eine Gelegenheit im Religionsunterricht, überhaupt im Schulunterricht, Religion erfahrbar zu machen, über Religion zu sprechen, dass man eben auch das christliche Fasten bespricht? Es geht ja auch nicht nur ums Essen fasten, man kann ja auf ganz verschiedene Art und Weisen, gerade für Kinder und Jugendliche, auf ganz verschiedene Art und Weisen fasten.
Ja, das haben wir in den Jahren davor auch schon mal thematisiert, da kam das zur Sprache, dass es eben tatsächlich nicht nur um Mäßigung bei der Nahrungsaufnahme geht, sondern ja auch um andere Dinge, die uns fesseln, von denen wir nur schwer loslassen können, die uns auch im Alltag immer wieder binden, Zeit kosten, Zeit fressen. Das haben wir schon gemacht. Man kann sozusagen in einem Schuljahr ja nicht immer alles thematisieren. Und im Religionsunterricht, das berichten auch die Mitglieder der Fachkonferenz immer wieder, ist es sehr befruchtend, dass die Schüler mit den unterschiedlichen Religionen auch ihre Sicht einbringen. Da hat sich in den letzten Jahren, seit eben die religiöse Vielfalt auch gewachsen ist, deutlich was verändert. Und es muss sozusagen nicht mehr nur von der Lehrkraft oder über die didaktischen Materialien reingeholt werden, sondern da kommt dann tatsächlich ein ganz lebendiger Austausch zustande. Das ist ja oft sowieso dann der bessere Gesprächsanlass, weil die Gleichaltrigen untereinander sich dann auch gegenseitig befragen und nachfragen und die Einzelnen dann eben auch sehr viel lebendiger Auskunft geben können.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Ramadan und Islam. Es gab vor kurzem eine ZDF-Kindersendungsfolge Logo, also das ist so eine Kindernachrichtensendung. Da wurde der Islam und der Ramadan sehr, sehr positiv dargestellt und das Christentum dagegen fast immer nur mit problematischen Vorzeichen. Was macht sowas, wenn kleine Kinder, also die Logo-Sendung ist ja eher für kleine Kinder, wenn die das so dargestellt bekommen? Beziehungsweise was sagen sie überhaupt dazu, dass das so gemacht wurde im ZDF?
Das ist tatsächlich eine schwierige Entwicklung. Das Christentum schwindet. Wir haben ja erst vor kurzem die neuen statistischen Zahlen wieder gehört. Dann beruhigt man ein bisschen, ja, die Kirchenaustritte haben sich zumindest verlangsamt. Ich denke, das bleibt bei den Kindern nicht ohne Wirkung. Die nehmen schon sehr deutlich wahr, was in ihrer Lebenswelt präsent ist und was nicht. Und da haben wir tatsächlich eine Schwierigkeit, die Selbstverständlichkeit über das Christentum zu sprechen, so die Alltäglichkeit, auch über christliche Themen zu sprechen, die ist tatsächlich deutlich geringer geworden. Was kann man da machen? Das ist nicht ganz einfach. Ich nehme schon wahr, dass Auszubildende auch ganz gezielt nachfragen. Ich unterrichte jetzt zwar Pädagogik, bin aber selber ja auch Theologe. Das sind immer wieder Erfahrungen, die man macht. Und das heißt, das Interesse ist da. Und dann ist es eben auch wichtig, dass die Auszubildenden im Schulkontext auch tatsächlich Antworten auf ihre Sinnfragen, die religiösen Fragen bekommen. Also dass wir nicht ausweichen, über etwas anderes reden, über politische Anliegen oder über die gesellschaftliche Relevanz der Kirche, sondern wir müssen wieder stärker, und da tun sich die Kirchen im Moment in dieser Phase, wo sie deutlich abbauen, sehr, sehr schwer, tatsächlich auch das anzubieten, was ihre Kernaufgabe ist und was diejenigen, die kommen, auch suchen. Und ich bin persönlich auch aus privaten Gründen in anderen Ländern, da nehme ich das sehr viel deutlicher wahr, dass man sehr viel offensiver auch auf Kirchenbesucher zugeht, dass es Glaubenskurse gibt. Es ist auch sehr viel präsenter, dass in der Gemeinde Personen sind, die sich auf die Taufe vorbereiten. Und da tun wir uns in unserem Land sehr, sehr schwer. Das wird immer so ein bisschen, habe ich den Eindruck, versteckt.
Sie sagten ja gerade, dass die Kirchenaustritte zwar etwas langsamer geworden sind, aber durchaus ja in hoher Zahl anhalten. Was sehen Sie denn für Gründe für die Kirchenaustritte, sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Kirche?
Es gibt sicherlich die Themen, die öffentlich diskutiert werden. Die Missbrauchsskandale haben eine große Rolle gespielt. Es ist aber auch ein Verlust an Selbstverständlichkeit. Man vermisst auf der einen Seite nichts mehr. Insofern dokumentieren die Kirchenaustritte jetzt eine Entwicklung, die schon sehr, sehr lange anhält. Auf der anderen Seite erlebe ich aber immer wieder im persönlichen Gespräch auch, dass der Kirchenaustritt begründet wird. Ich habe Schwierigkeiten mit der Kirche, mit dem, wie sich politisch verhält, was organisatorisch, strukturell läuft. ich will eigentlich nicht aus der Kirche austreten, aber ich kann das, was ich konkret erlebe, sozusagen nicht mehr mittragen. Das passiert auch im Schulalltag, wobei das da noch eine weniger große Rolle spielt. Für viele stellt sich ja die Frage dann tatsächlich erst, wenn sie eben auch Kirchensteuer zahlen müssen.
Aber inwiefern ist tatsächlich die Kirche selber schuld an diesem Bild, auch was man von ihr hat? Also müsste die, weil ich ja gerade diese Logosendung angesprochen habe, müsste nicht eigentlich die christliche Kirche da aufschreien und einen Protest der Bischöfe oder von wenigstens von vereinzelten Pfarrern laut werden, dass man das Christentum so in unserer Gesellschaft nicht darstellen sollte in einer Kindersendung?
Ja, das wäre wünschenswert. Aber die verfasste Kirche, wie wir sie haben, ist ja, das ist Tradition unseres kooperativen Staat-Kirche-Verhältnisses, in sehr viele gesellschaftliche Zusammenhänge immer noch eingebunden. Die Kirchen sitzen ja auch in den Fernsehräten und so weiter. Und ich habe den Eindruck, man will sozusagen keine Konflikte schüren und tritt dann eher leise. Man spricht Probleme, Konflikte nicht an und hofft, dass man eben dieses kooperative Verhältnis nicht verliert. Das kann aber möglicherweise auch nach hinten losgehen. Selbstbewusst auftreten, ohne dabei starr oder traditionalistisch zu werden, aber die eigene Botschaft nicht unter Wert zu verkaufen, das wäre wichtig. Und ich glaube, vielleicht kann man das psychologisch oder sozialpsychologisch erklären, dass viele Verantwortliche in den Kirchen sich da auch selber im Weg stehen, weil es eben sehr, sehr schwierig ist, Liebgewonnenes und das, was sich eingespielt hat und das, was man ja auch gesellschaftlich an Bedeutung und an Relevanz mal hatte, aufzugeben beziehungsweise jetzt eine neue Form von Kirche zu entwickeln. Vielleicht müsste die Erneuerung da eher aus den Gemeinden herauskommen, aus engagierten Kreisen in den Gemeinden und weniger von oben.
Okay, dann gehen wir mal wieder ein Stück zurück in den Religionsunterricht selbst. Wie erleben Sie denn den Religionsunterricht heute? Sehen Sie da auch eine Verwässerung oder hält der noch, was er eigentlich leisten könnte?
Also der Religionsunterricht ist sehr, sehr wichtig, weil er im Schulalltag sehr viel Beziehungsarbeit leistet. Und diese Beziehungsarbeit ist auch wichtiger geworden. Man muss ja zunächst mal Vertrauen aufbauen, um dann eben auch über persönliche oder intime Themen zu sprechen, mit der notwendigen Distanz, die wir im Schulalltag immer wahren müssen. Wir dürfen ja nicht übergriffig werden, aber es braucht sehr viel Beziehungsaufbau, Vertrauensarbeit. Das ist auch durchaus fordernd für die Lehrkräfte. Das hat sich deutlich verändert. Die Gefahr der Verwässerung, ich sehe vielleicht zwei Gefahren. Wir müssen, wie gesagt, tatsächlich über den Kern des christlichen Glaubens dann auch sprechen. Also wir dürfen nicht das, was wir als Botschaft anzubieten haben, banalisieren oder irgendwie in Analogien auflösen, sondern es muss tatsächlich dann auch über die Kernthemen gesprochen werden, also anhand biblischer Geschichten etwa. Bei uns thematisieren wir das ja zum Beispiel, weil es ja auch um die Arbeit mit Kindern geht, über Kinderbücher zu religiösen oder biblischen Themen. Das Zweite ist, was ich mit Sorge betrachte, dass sich das Verhältnis oder Verständnis von Konfessionalität auflöst. Es ist klar, ein Religionsunterricht, wo auch die Schülerschaft heterogener wird, muss sich darauf einstellen und muss eben auch die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bekenntnisse einbinden. Aber ich kann immer nur aus der eigenen Konfessionalität heraussprechen, mit der notwendigen Offenheit. Wenn ich diese Konfessionalität aufgebe, dann verwässert es sozusagen, weil am Ende irgendwie alles gleich aussieht.
Weil Sie ja gerade vom Kern des christlichen Glaubens gesprochen haben, beziehungsweise auch von der Botschaft. Was wäre denn das so runtergebrochen? Gerade wenn wir nur heute an Ostermontag sind, dann können wir die Botschaft doch gern mal in den Äther senden.
Also Ostern, ich hatte schon gesagt, hier beginnt etwas Neues, das wir mit den üblichen Erklärungsmustern nicht einholen können. Ich mache das immer sehr gern deutlich, wenn wir davon ausgehen, wenn der christliche Glaube davon ausgeht, dass Gott voll und ganz Mensch wurde, dann heißt das eben auch, er ist voll und ganz gestorben. Wir dürfen also diese Dunkelheit des Karfreitags nicht überspielen. Das wird auch manchmal getan, wenn man, es gibt ja die christliche Tradition der Kreuzverehrung, da wird dann mit Blumen oder so gearbeitet. Ich halte es für sehr schwierig. Nein, es ist ein Tag der vollkommenen Dunkelheit. Das muss man auch aushalten. Das sind ja auch Erfahrungen in unserem Leben. Und dann bricht Ostern eine neue Wirklichkeit ein und wir erleben, dass derjenige, der tot war, eben tatsächlich aufersteht zu einem neuen Leben. Nicht als Erscheinung, nicht als Vision, sondern als Person greifbar, erfahrbar wird in einer neuen Beziehung. Das ist sozusagen der Kern von Ostern, den wir nicht kleinreden dürfen. Das muss natürlich immer wieder runtergebrochen werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt an unsere Ausbildung denke, Kinder verstehen das vielleicht sehr viel einfacher. Wir machen uns oft viele Gedanken, können wir das so thematisieren, kann man das so darstellen, kann man das mit Kindern so besprechen. Die finden ihre eigenen Erklärungen. Ich habe mir also in diesem Jahr verschiedene Bilderbücher, Kinderbücher angeschaut, wie da mit dem Thema umgegangen wird. Und da gibt es tatsächlich Titel, da ist der Karfreitag, wenn der dargestellt wird, vollkommen dunkel. Man ist fast erinnert, in der kindlichen Bildsprache natürlich, aber fast erinnert an den Isenheimer Altar in Colmar, wo also wirklich alles dunkel ist. Wir hatten eine Veranstaltung in diesem Jahr in unserer Schule, da ging es auch um die Frage, wie kann man Kindern überhaupt Tod und Sterblichkeit erklären? Und da ist deutlich geworden, viele Fragen, die stellen sich den Kindern nicht. Die sehen den Tod als eine Realität. Und da müssen wir nicht unbedingt was beschönigen. Wir müssen es natürlich entwicklungsangemessen erklären, das ist klar, aber nicht beschönigen. Man kann natürlich, gerade wenn Kinder noch kleiner sind, auch eine Brücke schlagen. Ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, da wurde sozusagen die Ostergeschichte vom Karfreitag, Karsamstag bis zum Ostermorgen aus der Sicht eines Hasen erzählt, ohne dass es aber dadurch banalisiert würde, sondern das war ein Zugang für noch sehr junge Kinder, die ja den Osterhasen erleben. Das spielt in der Familie eine Rolle, Schoko-Osterhasen. Das fand ich eine sehr angemessene Form, weil der christliche Kerngehalt dabei nicht unter die Räder gekommen ist.
Über die Bedeutung des Osterfestes für Schule und für Erziehung sprach ich heute mit dem Religionspädagogen Dr. Axel Bernd Kunze. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Ostern.
Ihnen auch, Frau Kramer. Vielen Dank.
Hören Sie jetzt eine neue Ausgabe der Bildungsnachrichten im Kontrafunk.
In Berlin steht der Neubau einer vom Berliner Senat geförderten islamistisch ausgerichteten Kindertagesstätte in der Kritik. Der Träger der für 188 Plätze ausgelegten Kita, das Berliner Netzwerk für interkulturelle Gesundheit und Bildung, BNIG, unterhält offenbar enge Kontakte zu schiitischen Islamisten in Iran. Ehemaliger Geschäftsführer ist der Geistliche Mohammed A., der zuvor führende Funktionen in der Islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands innehatte. Diese ist laut Verfassungsschutz eng vernetzt mit dem inzwischen verbotenen Islamischen Zentrum Hamburg. Mohammed A. soll zudem ein Gutachten mit unterzeichnet haben, das das Tragen des Kopftuchs bereits für 9-jährige Mädchen vorsieht. Der Berliner Senat förderte den Neubau mit 4,2 Millionen Euro Steuergeld. 3,5 Millionen sind bereits geflossen. Wie aus offiziellen Kreisen verlautet, kann der Senat dieses Projekt nicht mehr verhindern oder sein Geld zurückverlangen. Es war unter der damaligen SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres zugesagt worden. Eine offizielle Stellungnahme des Senats oder des BNIG zu den Vorwürfen gibt es bislang nicht. Im Bundesland Brandenburg stößt eine Hochschulreform auf Kritik. Zuvor hatte die dortige Regierung zwei Änderungen des Hochschulgesetzes beschlossen. Dabei soll zum einen das Berufungsverfahren von Hochschulprofessoren und zum anderen das Zulassungsverfahren für Studenten reformiert werden. Die brandenburgische Wissenschaftsministerin Manja Schüle, SPD, begründete den Kabinettsentscheid mit einem Wettbewerbsnachteil deutscher Hochschulen. Die Verfahren zur Berufung von Professoren in Deutschland seien hochgradig reguliert, komplex und langsam. Brandenburg baue mit der Reform Bürokratie ab und verkürze Verfahren von oft 2 Jahren auf im Idealfall wenige Monate, so Schüle. Man wolle zukünftig die besten Wissenschaftler ins Land holen. Deshalb sollten auch die Auswahlverfahren für Studenten vereinfacht werden, so Schüle weiter. Die Änderungen des Hochschulgesetzes erfolgten auf Wunsch des Software-Milliardärs Hasso Plattner, der vor einigen Jahren mit seiner Stiftung eine enge Kooperation mit der Universität Potsdam vereinbart hatte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierte die Reformpläne als eine Blaupause für Privatisierung im Hochschulsystem. Abschließend muss die Hochschulreform noch vom Landtag genehmigt werden. In der evangelischen Schule Berlin-Köpenick haben 70 Schüler 3 Wochen freiwillig vollständig auf ihr Handy verzichtet. Sie wollten herausfinden, wie sich dadurch ihr Alltag verändert. Für viele war das Ergebnis überraschend positiv. Eine Schülerin berichtete, sie sei in den 3 Wochen sehr viel gelassener gewesen, ihre Eltern hätten das bestätigt. Sie habe mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Brüdern verbracht und sei mehr an der frischen Luft gewesen. Die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Schwitters betonte, dass die Schüler eine längere Aufmerksamkeitsspanne und ein größeres psychisches Wohlbefinden gezeigt hätten. Der wissenschaftliche Leiter des in Österreich entwickelten Projekts, Oliver Scheibenbogen von der Sigmund-Freud-Universität Wien, sagte, es bestehe ein gewisser Leidensdruck, den die Jugendlichen durch eine intensive Nutzung des Smartphones verspürten. Deshalb bräuchten sie Grenzen, um deren Einhaltung üben zu können. Eine aktuelle Langzeituntersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf kommt zum Ergebnis, dass etwa 1,5 Millionen Jugendliche in Deutschland soziale Medien in einer problematischen Art und Weise nutzen. Etwa 350.000 gelten als abhängig. Mehr als ein Drittel der Jugendlichen nutzt regelmäßig Chatbots. Jeder 10. fühlt sich von einer KI besser verstanden als von echten Menschen. In England ist erneut ein Zensurstreit in Schulbibliotheken entbrannt. Auf der Jahreskonferenz der National Education Union, NEU, berichteten Schulbibliothekare, von ihnen werde verlangt, alle Kunstbücher aus den Regalen zu entfernen, die historische Gemälde oder Skulpturen mit nackten Darstellungen zeigten. Dieses Vorgehen werde als Schutzmaßnahme bezeichnet. Hintergrund ist ein Vorfall an der Lowry Academy in Salford. Dort wurde eine Bibliothekarin dazu gezwungen, mithilfe von KI als unangemessen eingestufte Bücher zu entfernen. Unter den 200 markierten Büchern befanden sich George Orwells 1984, Stephanie Meyers Twilight sowie Werke wie Michelle Obamas Becoming oder The Notebook. Gewerkschafter und Bibliothekare warnten davor, dass selbst klassische Literatur und etablierte Werke unter Druck gerieten. Die Gewerkschaftsdelegierte Laura Butterworth betonte, Literatur sei eine Kunstform und man müsse sicherstellen, dass sie nicht untergraben oder zensiert werde. In der Schweiz ist es in einer Schule in Schaffhausen zu einem Polizeigroßeinsatz gekommen. Wie die Schaffhauser Nachrichten berichteten, waren bewaffnete Polizisten mit schusssicheren Westen vor Ort. Grund für den Einsatz war die Bombendrohung eines 13-jährigen Schülers. Wie die Schaffhauser Polizei in einem Schreiben mitteilte, konnte der Jugendliche nach einer kurzen Fahndung festgenommen werden. Während des Polizeieinsatzes mussten 300 Schüler und 40 Lehrer evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt werden. Dem 13-Jährigen könnten lediglich bis zu 10 Tage Arbeitseinsatz drohen, da der Strafkatalog für diese Altersgruppe stark begrenzt ist. Daneben kommen als weitere Sanktionierungsmaßnahmen ein schriftlicher Verweis und die Unterbringung in einer Einrichtung in Betracht.
Das waren die Bildungsnachrichten. Die Redaktion hatte Christina Rüdiger, Sprecherin war Eva Horstmann. Ein 10-jähriges schwerbehindertes Mädchen aus dem Aargau besucht eine Regelschule. Die Aargauer Behörden halten eine Sonderschule für besser geeignet. Die Eltern klagen. Jetzt hat sich auch die UNO in die Debatte eingeschaltet und verlangt, dass das Kind in der Regelschule bleibt. Da stellt sich die Frage, um welche Interessen geht es hier eigentlich? Darüber und über das Thema Inklusion in der Schule allgemein spreche ich heute mit Dr. Ricardo Bonfranchi. Er ist Heilpädagoge, Ethiker und Autor und hat vom Resozialisierungsheim über die Sonderschule bis hin zur Leitung heilpädagogischen Schulen in ganz unterschiedlichen Feldern auf diesem Gebiet gearbeitet. Seit vielen Jahren meldet er sich kritisch zur Inklusionsdebatte zu Wort, was ihm schon früh heftigen Widerspruch eingetragen hat. Und damit herzlich willkommen im Lehrerzimmer, Herr Dr. Bonfranchi.
Ja, guten Tag, Frau Framer.
Ja, fangen wir erstmal ganz allgemein vielleicht mit so einer Begriffserklärung oder Einführung in das Thema an. Wenn wir über das Thema Inklusion in der Schule sprechen, was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass man Kinder mit einer Behinderung, da sind wir schon fast mitten im Thema, es geht in der Hauptsache um Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen und oder Verhaltensauffälligkeiten. Es geht zum Beispiel in der Regel nie um Kinder mit Hörbehinderungen, Sehbehinderungen oder blinde Kinder. Also davon sprechen wir, dass diese Kinder dann eben auch zu 100% in einer Regelklasse mit drin sind. Ich weigere mich etwas von Integration zu sprechen, weil sie sind dann einfach dabei. Aber unter Integration oder Inklusion würde ich dann doch etwas anderes verstehen.
Aber das ist ja auch schon mal eine interessante Unterscheidung. Also in der Debatte hört man ja manchmal den Begriff Integration, manchmal Inklusion. Wie sind denn diese beiden Begriffe aus Ihrer Sicht zu definieren oder welche Rolle spielen sie in der Debatte?
Die Begriffe werden eigentlich in der Diskussion, vor allem eben auch mit Praktikern, mehr geografisch getrennt und weniger jetzt wissenschaftlich theoretisch. Also das heißt, in der Deutschschweiz sprechen wir fast ausschließlich von Integration, während man in Deutschland, teilweise auch in Österreich, eben das Wort Inklusion verwendet. Es hängt letzten Endes von der Macht ab, von dem Professor, also wer definiert die Begriffe und so weiter. Früher, aber das ist wirklich schon einige Jahre her, hat man Integration immer so ein bisschen als eine Art wie teilintegriert oder nicht so ganz integriert verstanden. Und das Eigentliche, das Wahre, wäre dann eben diese Inklusion. Das hat sich aber zum Beispiel in der Deutschschweiz überhaupt nicht durchgesetzt. Wir sprechen da nach wie vor von Integration und meinen quasi eben, das Kind besucht überhaupt keine Sonderschule, hat auch keine spezifische Förderung, die über eine Sonderschule realisiert, umgesetzt, abgerechnet und so weiter wird, sondern es ist in der Regelschule und dort muss man dann gucken, wie man damit zurande kommt.
Schauen wir uns das doch mal an. Sie hatten das ja gerade schon angedeutet, dass im Grunde genommen die Kinder, die da hinkommen, da sind, aber nicht wirklich inkludiert oder integriert werden. Können Sie das einmal näher ausführen, wie Sie das wahrnehmen, wie das in der Umsetzung dann aussieht?
In der Umsetzung ist es eben hochproblematisch. Es ist so, dass die Kinder dabei sind, aber ich vergleiche es natürlich mit den Möglichkeiten, die eine heilpädagogische Sonderschule hat. Und diese Möglichkeiten kann eine Regelschule überhaupt nicht bieten oder auch nicht aufholen. Dafür ist sie auch gar nicht konzipiert oder gemacht und so weiter. Also das fängt von Kleinigkeiten an. In einer Sonderschule, sagen wir jetzt bei Kleinkindern, Kindergartenkindern, die da zum Beispiel auch noch behindert sind, da ist man auch noch mit 3-, 4-, 5-Jährigen dran, Toilettengänge zu üben oder dass man die Hose schon auf der Toilette schließt und nicht erst im Klassenzimmer und so weiter. Das ist Alltag, das gehört wie zum Lehrplan. Das ist aber alles in einer Regelschule natürlich eher auffällig, als dass es ein pädagogisches Problem ist, dass man mit diesem Kind angehen oder üben oder trainieren muss und so weiter. Und das geht dann durch bis zur spezifischen Förderung, die eine Regelklasse auch mit einer 9-stündigen Begleitung, wie es zum Beispiel in der Schweiz auch üblich ist, dass da noch eine Heilpädagogin neben diesem Kind sitzt. Das ist einfach nicht machbar. Und das war mir eigentlich von Anbeginn schon vor über 20 Jahren klar, dass das qualitativ einfach nicht das Gleiche ist. Und deswegen komme ich dann eben zu meiner Formulierung. Es ist im Grunde eine Bagatellisierung und eine Trivialisierung von Behinderung. Also man minimiert quasi ideell. Das Kind ist das Kind und es bleibt das Kind so, wie es ist. Aber von der Umwelt her, in der Regelschule, wird die Behinderung in einer gewissen Art und Weise minimiert. trivialisiert oder eben sogar banalisiert. Und das halte ich aus ethischen Gründen doch für hochproblematisch.
Sie sprachen ja gerade davon, dass Sie schon vor 20 Jahren eigentlich gesehen haben, dass das Ganze in eine falsche Richtung läuft. Wie haben Sie denn die Entwicklung der Debatte in den letzten 20 Jahren sowohl in Deutschland, Sie kennen sich auch da sehr gut aus, weil Sie in Deutschland studiert haben, und in der Schweiz wahrgenommen?
Zu den Anfängen war es ja so, dass die Politik ja erstmal einverstanden sein musste, dass diese Kinder jetzt auch in die Regelschule gehen. Und da hat man die Politiker damit geködert, dass man gesagt hat, wir lösen die Schulen und die Klassen für lernbehinderte Schüler, also Schüler, die nicht geistig behindert sind, aber auch den Normalstoff nicht folgen können. Es gab in früheren Zeiten, oder als ich eben in Köln Heimpädagogik studiert habe, überall diese Klassen und Schulen eben für lernbehinderte Kinder. Das sind Kinder, die sich in der Gesellschaft normal, wie alle anderen, auch bewegen können, die mit Geld umgehen können, die auch ansatzweise lesen und schreiben können, aber die zum Beispiel im Rechnen, um jetzt noch in die Tiefe zu gehen, nicht zu einem Dreisatz oder zum Prozentrechnen kommen oder auch schriftliches Multiplizieren, Dividieren, ist bei diesen Schülern nicht mehr möglich, statistisch betrachtet. Da hat man die Politiker geködert, indem man gesagt hat, wir lösen diese lernbehinderten Klassen und Schulen auf, dann wird die ganze Geschichte billiger. Dem war natürlich, wie man heute weiß, überhaupt nicht so, weil ganz viele werden auch gar nicht integriert. Das ist ja auch ein Ammenmärchen. Man redet von der Inklusion, Integration, aber es sind ganz viele, vor allem dann auch, wenn es noch um Verhaltensauffälligkeiten, um autistische Kinder und so weiter geht, die nicht integriert, inkludiert und so weiter werden, da hört der Spaß dann auf. Dann gab das eine Entwicklung in diese Richtung über diverse Jahre. Zum Teil hält das auch an bestimmten Noten heute noch an. Es waren aber immer auch Zwischentöne. Also so ganz alleine war ich ja in dem Sinne auch nicht, die gesagt haben, irgendwie das kann nicht funktionieren. Man kann ja nicht einfach jetzt irgendwie diese Heilpädagogik als eine eigene Wissenschaft, die sich in der Nachkriegszeit entwickelt hat, dass man die jetzt einfach aushebelt und sagt, ja, das ist eigentlich nichts. Oder die haben irgendwie nur Unsinn gemacht oder ich weiß es auch nicht. In den letzten Jahren, ich überspringe jetzt 10, 15 Jahre, in den letzten Jahren stelle ich verstärkt fest, dass man sich auch eher jetzt getraut und sagt, man muss da genauer hingucken, ob das mit dem Kind möglich ist oder nicht. Und diese Formulierung, so ein bisschen wie eine Arbeitszeugnissprache, heißt dann eigentlich schon, eigentlich ist es ja doch nicht möglich, oder? Und in der Deutschschweiz gibt es jetzt doch in diversen Kantonen wieder Kleinklassen, sagt man denen, oder Förderklassen, um da die bösen, hässlichen Worte vermeiden zu wollen, was ich aber eher als heuchlerisch oder blöd finde. Wieso nennt man das Kind nicht beim Namen und sagt, es gibt diese Menschen, sie haben den gleichen Anspruch wie alle anderen Menschen auf eine ihnen adäquate, passende, qualitativ gute Förderung. Vielleicht noch ein kleines Beispiel so am Rande. Wenn ich zu Vorträgen eingeladen wurde, habe ich immer den Anfang gemacht. Und da habe ich gesagt, ich fordere vehement die Inklusion von Schülern mit Hochbegabung in die Regelklassen. Immer großes Erstaunen. Ja, sage ich, die sind auch ein bisschen besonders. Da macht man aber eigene Klassen. In Zürich gibt es eine ganze Schule für Kinder mit Hochbegabung. Warum? Weil sie einfach andere Lernstile haben, weil sie schneller lernen und weil sie untereinander sich so auch besser verstehen. Und das Gleiche ist bei Lernbehinderten, bei geistig behinderten Kindern auch der Fall. Sie lernen zwar nicht schneller, sondern eher etwas langsamer und das ganze Setting des Unterrichts, der Didaktik, muss anders gestaltet werden. Und das kann die Regelschule nicht, weil die Regelschule ist auf die Regelschule ausgerichtet.
Hat ja eh schon viel zu tun mit den anderen Kindern, die sehr heterogen sein können.
Und die sind in den letzten Jahren auch ohne die Behinderten immer heterogener geworden durch fremdsprachige Schüler, durch traumatisierte Schüler und so weiter.
Ja, aber schauen wir doch mal auf den Fall. Was hat sich verändert in der Regelschule durch den Abbau von Kleinklassen, was Sie gerade geschildert hatten, und die Reduktion von Sonderschulen, also sprich durch die Inklusion? Welche Folgen hatte das für die Regelschule?
Die Regelschule musste damit irgendwie zurande kommen. Da wieder ein Beispiel aus der Praxis. in der Regelschule war es dann eben häufig so, dass diese begleitenden Heilpädagogen oder Leute, die eben speziell für dieses behinderte Kind zuständig waren, wenn sie dann mal in Ruhe mit diesem Kind arbeiten wollen, es dann während des Unterrichts aus der Klasse rausgenommen haben. Die Regelschulen sind aber natürlich dazu nicht eingerichtet, sondern das Ganze spielt sich dann sehr oft in der Garderobe statt oder in den Kopierräumchen. Oder wenn der Schul, das habe ich auch erlebt, wenn der Schulleiter nicht da ist, dass man dem sein Büro nutzen kann, damit die Begleitperson dann mit dem behinderten Kind mal in Ruhe arbeiten kann. Die Ruhe muss man doppelt sehen, denn wenn da immer jemand neben jemandem sitzt und der einflüstert, dann stört das natürlich auch die Kinder drumherum. Oder die, die leicht ablenkbar sind, die haben dann ein gefundenes Fressen und können sich noch leichter ablenken lassen. Dann hat man in der Schweiz angefangen und hat den nicht behinderten Kindern Kopfhörer ausgegeben. Da konnte man relativ schnell zugreifen, weil man die vom Militär, sogenannte Pamir-Kopfhörer, die man sonst beim Schießen verwendet, hat man in die Schulen gebracht. Und die nicht behinderten Kinder haben dann solche Pamir-Kopfhörer auf den Ohren gehabt, damit sie auch mal eine gewisse Zeit lang konzentriert arbeiten können. Persönlich halte ich dieses Setting für absurd.
Was kann eine Regelschule nicht leisten, was eine Sonderschule oder eben eine Kleinklasse leisten könnte?
Zum Beispiel in Aargau geht es ja um ein Mädchen, das eine starke Körperbehinderung auch hat. Es ist geistig behindert, es hat aber auch eine starke mehrfache Körperbehinderung. Ich kenne solche Kinder aus meiner Zeit als Schulleiter einer heilpädagogischen Schule mit relativ vielen, auch schwer mehrfach behinderten Kindern in Zürich. An einer Sonderschule haben sie eben das heilpädagogische Personal, die schulischen Heilpädagogen, wie sie genannt werden. Sie haben Sozialpädagogen, die sich im Bereich Behinderung auskennen. Und sehr entscheidend ist, und das ist auch für viele Eltern so, das habe ich oft gehört, sie haben dort dann auch Therapien, Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie. Die Leute, die in dem Bereich sich auch auf der Behinderung und geistig behinderten Kindern auskennen müssen, sind auch speziell geschult und sie sind Teil, und das ist entscheidend, sie sind Teil des Kollegiums. Das heißt, sie kennen die Heilpädagogen, man tauscht sich täglich zwischen Tür und Angel oder an eigens einberufenen Sitzungen aus. Das haben sie an der Regelschule nicht. An einem Vortrag hat mir dann jemand mal, ist mir an den Karren gefahren, hat gesagt, in den Regelschulen gibt es mittlerweile auch Logopäden. Dann habe ich gesagt, jawohl, das stimmt. Und die Logopäden an den Regelschulen sind dann vor allem für Stottern, Stammeln, Sigmatismus und solche Sachen verantwortlich. An der heilpädagogischen Schule brauche ich das nicht, sondern ich brauche dort Essen, Kauen, Schlucken. Das müssen Logopädinnen wieder speziell sich aneignen. Oder wenn sie an der Ausbildung aus Dortmund kommen, dann haben sie es mit integriert im Studium. Alles schön und gut. Aber sie haben das nicht. Wenn sie einen Physiotherapeuten haben an einer heilpädagogischen Schule, dann muss der wissen, wie er mit diesen Kindern, die zum Teil eben im Rollstuhl sind auch und so weiter, umzugehen weiß. Ich brauche keinen Physiotherapeuten für Meniskus oder Tennisellenbogen. Wenn ich aber einen an der heilpädagogischen Schule ein Physio anstelle, dann muss er in diesem Bereich Bescheid wissen. Bei Ergo ist es weniger dramatisch. Die sind oft schon, bringen schon relativ viel mit. Aber wenn in der Regelschule ein Kind diese Therapien benötigt und welches Kind in der Sonderschule benötigt sie nicht, dann haben sie ein Problem, dass man dann das Kind natürlich aus der Regelschule zum Physiotherapeuten transportieren muss und wieder zurück. Dann kann es aber auch gleich nach Hause gehen, weil dann haben wir nämlich schon bald 4 Uhr und der Nachmittag oder der Vormittag, je nachdem, ist gegessen.
Sie hatten den Fall im Aargau ja gerade schon angesprochen. Können Sie uns da mal kurz schildern, worum es da geht, also welchen Weg dieser Fall genommen hat?
Ja, das ist auf der einen Seite relativ einfach, auf der anderen Seite ist es komplex oder hat vor allem durch die Umwelt eine gewisse Komplexität erreicht. Es geht um ein schwer mehrfach behindertes Kind, wo die Eltern darauf bestehen, das habe ich alles auch erlebt, das gibt es immer wieder, es ist kein Einzelfall, darauf bestehen, dass das Kind in die Regelschule geht. Das ist ein heikles Thema auch innerhalb der Heilpädagogik, weil es geht um die Eltern. Es geht um den Leidensdruck der Eltern, dass sie ein behindertes Kind haben. Es geht um die Akzeptanzproblematik der Eltern ihrem Kind gegenüber, weil eben ich bin auch Vater von 3 Kindern. Man wünscht sich nicht ein Kind mit einer Behinderung. Das, glaube ich, darf man am Radio sagen. Da wird es dann eben sehr schwierig und dann gibt man den Eltern in der Regel nach. Dann kommen Behindertenverbände dazu, die das dann massiv aus politischen Gründen oder um ihre Bedeutsamkeit zu steigern oder steigern zu wollen, die Eltern dann unterstützen, weil sie wollen ja auch die Eltern als Mitglieder in diesen Verbänden haben. Das kann ich irgendwo ja auch alles nachvollziehen oder verstehe es auch. Was ich dann stoßend fand bei einem Interview, bei diesem speziellen Fall im Aargau, war, dass dann eine Vertreterin eines Behindertenverbandes sagte, das Kind macht sehr gute Fortschritte. Und die Fortschritte sind einfach bei schwer- und mehrfachbehinderten Kindern sehr schwer, wenn teilweise gar nicht messbar. Also diese Aussage ist für mich dann wirklich eine Form von nicht ganz lauterer Werbung, würde ich dem mal sagen. Also sehr schwer. Und zudem, wir haben kein Vergleichskind, das in der Sonderschule war, dass man dann das miteinander vergleichen können. Also jeder, der mit Wissenschaftstheorie etwas Ahnung hat, weiß, dass solche Aussagen einfach dilettantisch und unsinnig sind, weil man das gar nicht miteinander so vergleichen kann. Für mich ist wichtig, ob das Mädchen zufrieden ist und die Eltern sind wahrscheinlich auch zufrieden, sonst hätten sie das alles gar nicht so weit durchgeboxt. Dass aber die spezifische Förderung für dieses Mädchen an einer Sonderschule, die sich mit dieser Behinderung beruflich und eventuell schon seit Jahren, weil es schon andere Kinder gegeben hat, die das Gleiche hatten, weniger oder mehr, da ist jedes Kind ist da, man sagt ja sowieso, jedes Kind ist anders, aber in der Heilpädagogik ist die Andersheit noch stärker ausgeprägt. Das will ich gar nicht bestreiten. Also für mich ist es eher eine Akzeptanz oder ein Problem der Eltern und dass jetzt auch die Politiker sich drauf stürzen und in der Schweiz, die wir ja auch gar nicht in die EU wollen, dass wir uns da nicht reinreden lassen, das ist Unsinn. Und wenn dann noch aus den Verbänden, das habe ich auch gehört, gesagt wird, aber die UNO-Menschenrechtskonvention, die verlangt die Integration, dann ist es schlichtweg falsch, wenn nicht sogar wissentlich gelogen, weil in der UNO-Menschenrechtskonvention steht kein Wort von einer Integration oder Inklusion drin. Es steht dort, dass jedes Kind nach seinen Möglichkeiten ein Anrecht auf bestmöglichste Förderung hat. Das steht da drin. Das ist übrigens nicht von mir, sondern das ist von einem verstorbenen Heilpädagogikprofessor Otto Speck aus München. Der hat das entdeckt, dass das dort überhaupt nicht drinsteht, obwohl das heute wie eine Keule einem um die Ohren gehauen wird.
Ich würde gerne nochmal den Blick auf die andere Seite lenken. Jetzt haben wir ja viel über die Probleme in den Regelschulen gesprochen. Gerne mal auf die Sonderschulen gucken, welche Auswirkungen das für die wiederum hatte, dass wir in dieser Debatte so vorangeschritten sind, wie wir vorangeschritten sind.
Um diese Frage bin ich dankbar, weil in der Regel wird die gar nicht thematisiert. Es haben sich aber, und ich kenne die heilpädagogischen Sonderschulen ziemlich genau seit 1974, da habe ich mein erstes Praktikum gemacht. In Köln-Braunsfeld übrigens. Und da ist es so, dass diese misslungene Inklusion, Integration eben für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Und die heilpädagogischen Schulen platzen aus allen Nähten, weil eben sehr viele Kinder gar nicht integriert werden. Oder, das ist zum Beispiel anknüpfend an Ihre Frage, was hat sich im Laufe der Jahre verändert? Früher geistig lernbehinderten Kinder, die mehr oder weniger angepasst waren, das waren dann übrigens auch immer mehr Mädchen als Jungs, die waren bis Mittelstufe ungefähr in einer Regelschule und dann kamen sie doch in eine heilpädagogische Sonderschule. Ich meine, kann das aber nicht statistisch belegen, ich meine von dem, was ich so aus der Szene einfach mitbekomme, dass sich das mittlerweile in die Unterstufe verschoben hat oder nach dem Kindergarten, dass dann die Eltern sagen, ach, das war doch mal ganz schön oder interessant, er war mal im Regelkindergarten, jetzt geht es um die Schule, da hört der Spaß aber auf, da soll er in eine heilpädagogische Sonderschule in die Unterstufe. Oder sie kommen eben aus der dritten, vierten Klasse Regelschule dann in eine heilpädagogische Schule. Das heißt, sie kommen also später dazu, sie müssen dort quasi eben den Geruch und die Atmosphäre der heilpädagogischen Schule kennenlernen, nachdem sie ja schon, je nachdem, 1, 2, 3 Jahre in der Regelschule waren. In der Regel ist das gar nicht so problematisch. Was aber festgestellt worden ist, und das habe ich zu oft gehört, habe aber auch noch keine Studie oder irgend so etwas dazu gesehen, dass diese Kinder dann weniger weit sind als die Kinder, geistig behindert, lernbehinderten Kinder, die von Anfang an direkt in eine heilpädagogische Sonderschule eingeschult worden sind. Also dieses etwas alberne Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, wann macht man die Hose zu, wenn man von der Toilette kommt, das müssen die erst lernen. Das heißt also, man hat im Grunde gar nicht die Zeit oder das Know-how oder das Feeling auf Schweizerdeutsch, dass man eben solche Sachen lernen muss. Auch das Essen eines Butterbrotes ist ein Lernziel in der heilpädagogischen Sonderschule. Das wird aber natürlich in der Regelklasse nicht gemacht. Auch eine gewisse Selbstständigkeit, eben in Verrichtung alltäglicher Dinge, das ist Anziehen, Ausziehen, die Hausschuhe anziehen, die Stiefel anziehen, wenn man rausgeht und es regnet und so weiter. Alles das wird an einer heilpädagogischen Schule bei diesen kleinen Menschen geübt, geschult, geguckt, wie macht er es und so weiter und so fort. Klettverschluss wird geübt und so weiter. An der Regelschule ist das kein Thema. Es muss ja auch gar kein Thema sein. Von daher, um auf Ihre Frage sauber zurückzukommen, ist es natürlich so, dass diese spät eingeschulten Kinder einen unheimlichen Arbeitsaufwand, weil da müssen Klassen wieder neu umgestellt werden. Ich erlebe das hier vor Ort jetzt gerade auch, dass dann da Schüler in die Mittelstufe kommen. Dann müssen Klassen auseinandergerissen, neu zusammengesetzt werden, damit die Schülerzahl pro Klasse wieder stimmt. Neben dem, dass da noch gewisse Fähigkeiten und Fertigkeit aufgeholt werden müssen.
Mit dem Heilpädagogen Dr. Ricardo Bonfranchi sprach ich über Möglichkeiten der Inklusion und über die Inklusionsdebatte in Deutschland und der Schweiz. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bonfranchi.
Ich danke Ihnen.
Ja, das war's für heute im Lehrerzimmer auf Kontrafunk. Wir haben heute zum einen darüber gesprochen, welche Bedeutung das Osterfest für Schule und Schulalltag noch haben kann und ob in einer Zeit schwindender religiöser Selbstverständlichkeiten mit Ostern nicht doch Fragen verbunden bleiben, die für Bildung zentral sein könnten. Dazu hörten wir Einschätzungen von Dr. Axel Bernd Kunze. Außerdem ging es um das Thema Inklusion in der Schule. Im Gespräch mit Dr. Ricardo Bonfranchi haben wir der Frage nachgespürt, wie sich Anspruch und Wirklichkeit in der Inklusionsdebatte zueinander verhalten und was geschieht, wenn pädagogische Praxis dem politischen Wunschbild folgen soll. Wenn Sie selbst Lehrer, Pädagoge oder Erzieher sind oder eigene Erfahrungen aus dem Bildungsalltag mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie uns gern an lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Auch Themenvorschläge sind jederzeit herzlich willkommen. Wie immer gibt es diese und alle anderen Sendungen auch zum Nachhören und Weiterleiten auf www.kontrafunk.radio sowie in unserer Kontrafunk-App. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder im Lehrerzimmer mit dabei sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Kramer.